falsche Namen, Verstecke im Ausland, geheime Geldströme. Nein, in dieser Folge geht es nicht um die Mafia. Es geht um die katholische Kirche. Wir erzählen heute die Geschichte von einem Priester auf der Flucht. Er ist ein mutmaßlicher Vergewaltiger. Investigativjournalistin Gabriele Knitsch und ein Team von Report München haben bisher verschlossene Akten einsehen können. Unterlagen über eine organisierte Flucht, die ein ganzes System aufdecken. Ein System, das belegt, wie Geistliche, die mutmaßlich Missbrauchstäter waren, von der katholischen Kirche versteckt wurden. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Mittwoch, der 29. Januar.
Schau mal, Viktoria, ich habe dir hier ein Foto mitgebracht. Man sieht hier den Pfarrer Zottmann als Priester in vollem Ornat mit drei kleinen Kommunionsmädchen. Das ist ein Schwarz-Weiß-Foto aus den 60er Jahren. Die stehen hier so am Zaun und haben gerade ihre Erstkommunion gehabt. Es scheint so ein festliches Bild zu sein, das man ja bei solchen Anlässen gerne macht.
Wo ist dieses Bild aufgenommen worden?
Also ich habe das Bild zugespielt bekommen von einer Informantin, die möchte aber nicht genannt werden. Sie will auch nicht, dass der Ort genannt wird. Aber ich kann sagen, das ist im Bistum Eichstätt entstanden, wo der Pfarrer auch mal eingesetzt war.
Warum hast du heute dieses Bild mitgebracht?
Wir wissen heute, das ist ein Pfarrer, dem die Polizei auf den Fersen war. Der Fall stand sogar in der Zeitung damals. Sogar mit Namen Zottmann. Josef Ludwig Zottmann heißt er.
Was wird diesem Pfarrer Zottmann da in den 60ern vorgeworfen?
Da gehen die Eltern hin zum Bischof und sagen, dieser Priester hat meine Tochter missbraucht, befummelt, Unterhose und so weiter. Mhm. Also der Bischof war im Bilde.
Ja, was ist da genau passiert? Was erzählen die Eltern?
Also es sind ja Details, die stehen auch im Haftbefehl. Zungenküsse, befummelt an der Brust, Scham und bis zu einem Mädchen, einem Kind, da gab es Geschlechtsverkehr in der Sakristei.
Und die Kinder offenbaren sich also ihren Eltern und die Eltern gehen damit zum Bistum.
Genau, teils zum Bistum, aber auch teils zur Polizei. Und das ist ja gar nicht so selbstverständlich. Damals werden nicht alle Fälle angezeigt, aber in dem Fall ist es so. Ja, die gehen zur Polizei. Das Bistum ist über die Ermittlungen informiert, denn die Polizei spricht ja auch beim Bistum vor und bittet darum, wo ist der? Könnt ihr uns den Aufenthaltsort mitteilen? Und jetzt beginnt diese abenteuerliche Fluchtgeschichte. Er verschwindet erstmal im Kloster, zur Buße, wie es heißt. Das ist ein Verfahren, das kennen wir auch aus anderen Fällen und wird immer wieder gemacht. Damals hat man das vielleicht sogar geglaubt. Der ist da ein paar Wochen, verhält sich gut. Man konnte in der Zeit gewinnen, um was anderes zu organisieren. Mhm. Und dieser Pfarrer verschwindet über die Klostermauer, wie es in den Zeitungsartikeln steht. 13-Jährige vom Pfarrer in der Kirche verführt. Polizei, keine Gefahr mehr, denn er ist jetzt im Kloster.
Ja, also, dass da verführt steht, das finde ich sehr beschönigend. Also,
absolut.
Das ist ja, es geht hier um sexuellen Missbrauch.
Es geht um Missbrauch und so wird das damals nicht benannt und vielleicht noch nicht mal so gesehen.
Ja, ja. Und dann steht da Polizei-Doppelpunkt, also keine Gefahr mehr, denn er ist jetzt im Kloster. Das klingt auch so, als wäre die Sache damit also erledigt.
So ein bisschen stand es vielleicht tatsächlich im Denken der damaligen Leute, auch der Verantwortlichen. Wir schicken ihn zur Buße ins Kloster. Das haben wir auch aus einem anderen Fall, wo es belegt ist, dass das Kloster auch durchaus weiß, es ist ein Missbrauchstäter, ein mutmaßlicher Missbrauchstäter, müssen wir immer sagen, da keine Verurteilung ja vorliegt.
Ja, aber diese Formulierungen, die erzählen schon auch eine ganze Menge über die Zeit von damals.
Ne? Die Haltung, die die Autoritäten damals hatten, Polizei, aber auch Bistum, Kirche.
Und die Gesellschaft. Also als diese mutmaßlich von Pfarrer Zottmann begangenen Missbrauchsfälle bekannt werden und der Haftbefehl kommt, da müssen die Behörden, also die Polizei, ihn ja eigentlich festnehmen.
Und sie wissen auch, da wird mitgeteilt, er befindet sich im Kloster, aber da ist er nicht mehr. Und wo er dann ist, den Haftbefehl gab es, weil Fluchtgefahr bestand. Und genau das ist ja auch eingetreten. Die Spur führt zu einem anderen, zu einem Priesterseminar, das er dort unterkam und von dort in die weite Welt. England, dann ist er in der Mission in Tansania und geht dann später nach Brasilien, Itumbiara. Das ist ein Ort im Landesinneren, weit weg vom Schuss. Er wird dann von Interpol gesucht. Also es liegt ein weltweiter Haftbefehl der Polizei vor, diesen Priester zu überführen, zu schnappen und dingfest zu machen.
Wissen denn die Menschen, zu denen er dort von der Kirche geschickt wird, was dieser Mann mutmaßlich getan hat?
Also wir kennen das Protokoll einer Missionsmitarbeiterin aus Jombe in Tansania und die wollte Urlaubsfotos schicken, wo der Pfarrer drauf war, nach Hause. Und dann hat ihr Chef sie davon abgehalten mit dem Hinweis, tu das nicht, weil dann würde ja sein Aufenthaltsort bekannt werden. Sie hat dann nachgefragt, warum, was ist da dran schlimm? Und dann kommt es quasi raus, ja, Zitat, er hat Dummheiten mit Schulmädchen begangen.
Also das ist ja schon wieder so eine Formulierung, die einfach
verharmlosend ist.
Ja, verharmlosend ist sehr.
Verniedlichend, ja.
Das war in Tansania. Ludwig Zottmann ging ja dann weiter nach Brasilien, hast du gesagt, in den abgelegenen Ort Itumbiara. Was genau war da seine Aufgabe?
Da war er auch wieder Pfarrer, so ein Gemeindepfarrer. Er hat sich einfach als Pfarrer dort um die Gemeinde gekümmert, auch um Kinder gekümmert, um Jugendliche gekümmert. Und dazu kommt vielleicht auch noch, dass es schon einen sehr großen kulturellen Unterschied gibt. In Lateinamerika werden Pfarrer, sind noch, vielleicht noch mehr Autoritätspersonen bis heute. Sie sind einfach sehr nah dran an Gott, wenn man so will. Und die Menschen sind sehr religiös und verehren diese Geistlichen.
Mhm.
Also es ist schwer zu fassen. Unsere Kolleginnen haben dort die Gläubigen informiert über unsere Recherchen und für die ist dann eine Welt zusammengebrochen. Die konnten das erstmal gar nicht glauben, dass das sowas passiert sein sollte. Ob dort möglicherweise auch Missbrauchsfälle vorgekommen sind, wissen wir nicht. Also wir haben auch dort angefragt, bei dem Bistum Itumbiara gab es da Missbrauchsfälle und es liegen keine Anzeigen vor.
Also ein per Haftbefehl gesuchter, mutmaßlicher Sexualstraftäter wird, anstatt ihn den Behörden zu übergeben, auf Mission geschickt ins Ausland. Und alle spielen mit, so klingt das jetzt erstmal.
Und alle wissen Bescheid, das ist ja auch noch wichtig.
Ja, inwiefern ist das ja ein Einzelfall? Oder ist sowas öfter passiert?
Es gibt eine Aufarbeitungsstudie der Expertin Bettina Jansen für die Deutsche Bischofskonferenz.
Ziel war immer, die Täter außerhalb der Bistumsgrenzen unterzubringen. Das konnte in Deutschland sein, das konnte aber eben auch in Lateinamerika sein.
Und Bettina Jansen hat Fälle von Priestern dokumentiert, die als Fidei Donum-Priester nach Südamerika gingen.
Was ist ein Fidei Donum?
Fidei Donum, das heißt Geschenk des Glaubens. Und das war so eine Art Unterorganisation der katholischen Kirche. Da wurde das organisiert oder die Priester wurden über Auslandseinsätze informiert. Es werden Listen geführt und Briefe geschrieben. Und es gibt eben auch Akten in der Deutschen Bischofskonferenz über diese Priester, die da in die Mission gegangen sind. Bettina Jansen hat diese Akten ausgewertet und ist auf mehrere Fälle gestoßen, wo man sagen kann, es gibt einen Priester mit Missbrauchsgeschichte und es gibt einen Einsatz irgendwo in Südamerika.
Sie sollten nur aus den Augen, aus dem Sinn und sollten deswegen das Bistum so schnell wie möglich verlassen.
Also das ist kein Einzelfall.
Ist kein Einzelfall.
Es hat offenbar System. Über wie viele Fälle reden wir hier? Kann man das irgendwie grob sagen?
Also beziffern ist schwierig, weil da müsste erst mehr aufgearbeitet werden. Aber Bettina Jansen selber dokumentiert, und das sind nicht alle Fälle, muss ich dazu sagen, aber sie kommt schon so auf 19 Priester, wo der Verdacht auf Missbrauch besteht und wo es klare Indizien dazu gibt, dass die im Ausland eingesetzt werden oder die dahin versetzt wurden. Dazu ist zu sagen, jedes Bistum muss für sich die Akten aufarbeiten. Aufarbeitung endet ja immer an der Bistumsgrenze. Das macht es auch so schwierig, weil ja diese Leute von einem Ort an einen anderen gehen. Also, wenn das Bistum Eichstätt aufarbeitet, dann kann es nicht notwendigerweise die Akten in Itumbiara einsehen. Da entscheidet ein anderer Bischof und ist ein anderes Bistum zuständig. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass man diese Akten zusammenführt und die zusammen einsehen kann und aufarbeitet.
Und Bettina Jansen hat bislang nur einen kleinen Teil sehen können für ihre Studie, wenn ich dich richtig verstehe. Wie kommt sie denn an diese Akten?
Sie fordert auch die Bistümer auf, weil sie hat halt auch nur immer die Akten der Deutschen Bischofskonferenz. Man muss im eigenen Bistum auch nochmal schauen, was liegt da vor? Gibt es da Aktennotizen? Gibt es da den Schriftwechsel von den Kirchenvertretern? Mhm. Und es ist normalerweise schon auf höchster Ebene angesiedelt. Der Bischof, der Generalvikar, also die wissen Bescheid.
Also Bettina Jansen kann dann in Einzelfällen nachvollziehen, wer was wusste. Wie war das denn bei dem Pfarrer Zottmann in Eichstätt? Weiß man da, wer den Pfarrer unterstützt hat?
In unserem Fall Eichstätt war es ja genau der Generalvikar Pfeiffer, also die rechte Hand vom Bischof. Der hat die Finanzierung organisiert, der hat die Bischöfe informiert.
Man hat verschiedenste Möglichkeiten gefunden, um ihn eben verdeckt zu halten, um den Kontakt zum Bistum oder die Verbindung zum Bistum zu verschleiern, zu vertuschen. Und auch, um ihm finanzielle Hilfen zukommen zu lassen. Hierzu hat man eben verdeckte Konten eingerichtet.
In vielen Briefen wissen wir von dem Strafbefehl von Interpol, dass man vorsichtig sein muss bei diesem Priester, weil Interpol sucht ja. Das war sehr vielen hochrangigen Kirchenvertretern in unserem Eichstätter Fall bestens bekannt. Aber er ist eben immer weiter beschäftigt worden, bis zu seinem Lebensende, kann man sagen. Und deswegen müssen wir auch immer sagen, es ist ein mutmaßlicher Missbrauchstäter. Er ist ja niemals verurteilt worden.
Und wenn ich dich richtig verstehe, dann wissen wir das hier alles nur, weil das hier in diesem Fall so gut dokumentiert ist.
Ja, genau, weil wir, und das ist jetzt das Glück, das wir hatten, wir haben exklusiv diese Briefe einsehen können aus dem Bistumsarchiv Eichstätt. Normalerweise ist es so, Journalisten, Externe kommen nicht rein in kirchliche Archive. Mhm. Und du kannst gar nicht aufarbeiten, das machen Forscher, aber als Journalist sind uns die Hände gebunden. Und in dem Fall hatten wir das Glück, dass das Bistum Eichstätt da mit uns zusammengearbeitet hat und uns unterstützt hat bei dieser Recherche. Wir haben Dokumente bekommen, geschwärzte.
Die Spur des Geldes hat natürlich eine zentrale Rolle bei dieser ganzen Ermittlung.
Das ist Peter Grimm, ein ehemaliger Polizist, der sich so richtig reingestürzt hat in diesen Fall, weil er war entsetzt. Peter Grimm sagt, hier bin ich Polizist, ich kämpfe für das Recht und sehe, wie die Kirche genau das Gegenteil tut. Also mutmaßlicher Missbrauchstäter versteckt im Ausland, damit die Polizei, also Leute wie ich damals, ihn nicht fassen kann. Also der ist richtig empört zu diesem Thema.
Also wie ihr ja auch, fängt er im Nachhinein an, sich mit dem Fall von Pfarrer Zottmann genauer zu beschäftigen.
Und er sagt, ich folge jetzt der Spur des Geldes und schaue mir das genau in den Dokumenten an. Dank ihm wissen wir sehr viel über diesen Fall.
Auch nachdem eine Flucht vorlag, nachdem bekannt war, dass er nicht mehr in Deutschland oder vielleicht auch in Deutschland sich verborgen hält und dann später im Ausland war, wurde ihm weiterhin Geld überwiesen.
Die Finanzierung ist ja unheimlich wichtig, weil nach außen hin sagt das Bistum, Aufenthaltsort unbekannt. Wir können der Polizei leider nicht weiterhelfen. Wir wissen es nicht. Mhm. Das Geld des Bistums aber kommt ja bei dem Priester an, aber verdeckt. Mhm. Deswegen untersucht Peter Grimm die Spur des Geldes. Und da können wir den Briefwechsel, wir können sozusagen den Kirchen, den Würdenträgern der katholischen Kirche ein bisschen zuschauen beim Vertuschen, weil wir die Briefe haben.
Okay. Und was steht in diesen Briefen drin? Wie funktioniert diese Finanzierung?
General Pfeiffer ist der Strippenzieher, der Generalvikar, rechte Hand des Bischofs, und schickt ihn erstmal ins Kloster. Das Kloster scheint eine Schlüsselrolle gespielt zu haben bei diesem Vertuschen. Wir haben dort aber keinen Briefverkehr. Kloster sagt, wir haben leider keine Akten gefunden, tut uns leid. Aber in dem Brief steht, dass das Bistum ein Gehalt an das Kloster schickt, und zwar getarnt als Spende. Da ist die Rede nicht von Gehalt, sondern von Missionsspende. Mhm. Und das Kloster transferiert dann weiter ins Ausland. Zunächst mal in die Mission, also nach Tansania. Und auffälligerweise ist es eine Mission, die zu Münster-Schwarzach gehört, zu dieser Abtei Münster-Schwarzach.
Also das Kloster, in das Pfarrer Zottmann ganz zu Anfang gekommen ist.
Das ist so eine Zweigstelle, wenn man so das in einfachem Deutsch sagen will. Mhm. Also es liegt schon sehr nahe, dass es da einen Kontakt gibt zwischen Münster-Schwarzach. Weg wurde vielleicht möglicherweise geebnet. Er kommt dahin, kann da arbeiten und wird auch bezahlt. Weiter Bistum, Kloster, Mission, Münster-Schwarzach. Okay. Und dann haben wir einen Brief und ab jetzt, er ist jetzt in Itumbiara, machen wir es genauso. In Brasilien machen wir es genauso. Immer noch getarnt, also wir deklarieren es als Missionsspende und das Geld soll aber jetzt nach Brasilien fließen. Und dann fängt es an mit Briefwechsel mit den Kirchenwürdenträgern dort, also Bischöfe dort. Die fragen nach, wo sollen wir denn das Geld hin überweisen? Und da wird das Konto des Bistums von Itumbiara genannt. Also immer noch verdeckt, nicht auf das persönliche Konto des Priesters. Mhm. Und immer noch verwiesen, Achtung, Interpol sucht ihn ja noch. Wir müssen vorsichtig sein.
Also das heißt, das geht aus diesen Unterlagen eindeutig hervor, dass dieses Gehalt verdeckt gezahlt wird, dass das verschleiert wird, ganz gezielt, um die Ermittlungen eben nicht zu unterstützen und diesen potenziellen Täter zu schützen. Und das offenbar mit System.
Das haben wir eben festgestellt durch die Auswertung von Bettina Jansen. Das ist kein Einzelfall, sondern das gibt es auch anderswo. Sie stößt auf dieses Phänomen immer wieder. Die mutmaßlichen Straftäter bekommen andere Namen oder sie werden aus den Listen getilgt, Fidei-Donum-Listen, da darf der dann nicht mehr aufscheinen. Und auch diese Umwege über Mittelsmänner, dass Geld vielleicht auf das Konto von irgendeinem Bischof überwiesen wird oder so. Und der zahlt es dann aus.
Also man hat seinen Aufenthaltsort verschleiert und ihn dann trotzdem bezahlt über verdeckte Geldflüsse. Hat man denn auch vor Ort seine Identität verschleiert? Wie hat das funktioniert?
Ja, der hieß Herr Ludwig. Der hieß dann irgendwo, taucht er in den Akten mal auf als Herr Ludwig. Das ist ja eigentlich sein Vorname und plötzlich wird der zu seinem Nachnamen gemacht.
Okay.
Also auch der wurde zeitweise, nicht von Anfang an, aber zeitweise anders benannt.
Man hat ihm ein Pseudonym gegeben. Man hat auch Mittelsmänner eingesetzt, die eben ein Konto für ihn einrichteten, worauf das Geld überwiesen worden ist.
Ist das Strafvereitelung?
Für mich ist das schon eine Form der Strafvereitelung, ja.
Also ich habe da so eine Assoziation, sind das schon mafiöse Strukturen?
Ja, das habe ich Peter Grimm auch gefragt, beziehungsweise er selber hat gesagt, also kriminelle Energie. Er sagt ja, als Polizist hatte ich es mit anderen Organisationen zu tun, die würde man anders benennen. Und ich frage nach, meinen Sie da Mafia? Und indirekt, er bestätigt es nicht direkt, er sagt, das haben Sie gesagt, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen.
Also, schauen wir mal, was in unserem Fall aus Josef Ludwig Zottmann geworden ist. Der ist also in Brasilien und lebt dort unerkannt und unerreicht von Interpol und den Behörden. Was ist dann passiert? Ist der für immer dort geblieben in Brasilien oder ist er nochmal zurückgekehrt nach Deutschland?
Der war da 11 Jahre, wie gesagt, beliebt. Wir haben ja die Recherche von den Kolleginnen in Sao Paulo. Viele sind ihm dankbar. Geld hat er vielleicht mitgebracht. Aber es gefällt ihm nicht so hundertprozentig gut, dass er dort bis zu seinem Lebensabend in der Mission sein will.
Also er sagt dem Bistum, also seinen Chefs, dass er zurück will. Wie reagieren die?
Es gibt aus dem Bistum Eichstätt noch so ein Schreiben, warte lieber noch ein bisschen ab, bis hier sich die Wogen geglättet haben. Und er kommt ja dann auch nicht genau wieder in dieselbe Gemeinde, wo die Mädchen Vorwürfe erhoben hatten, sondern er kommt dann im Bistum in eine andere Gemeinde. Zu dem Zeitpunkt, wo die mutmaßlichen Taten verjährt wären, wird er wieder eingesetzt in einer Gemeinde im Bistum Eichstätt. Jetzt gründet er dort eine Pfadfindergruppe. Also er hat immer noch mit jungen Leuten zu tun. Und unbescholten macht er da seine Arbeit mit einer kleinen Zwischenstation. Er ist kurzzeitig in dem Bistum München, Freising eingesetzt, Garching an der Alsch. Also auch dort weiß die Spitze über die Vorwürfe Bescheid. Mhm. Das kann man auch den dortigen Akten übernehmen. Sie wissen von der Strafverfolgung und auch die ganze Vorgeschichte wurde bekannt. Aber er arbeitet eben weiter und wir wissen noch, dass er bis im hohen Alter wurde er eingesetzt. Am Ende wurde der nochmal im Alter in einem Seniorenheim eingesetzt als Geistlicher. Und da gibt's dann noch Aussagen von Pflegerinnen. Sie sagen, er habe sie begrapscht und sei zudringlich geworden.
Was würdest du sagen, diese Belege dafür, dass hier anscheinend der Täterschutz wichtiger war als eine Wiedergutmachung für die Opfer, ist dieser Fall dafür besonders wichtig?
Auf jeden Fall. Erstens ist der Fall sehr gut dokumentiert. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass diese Dokumente noch im Archiv sind. Ich kenne andere Fälle, da wurden die aus dem Archiv entfernt. Alles belastende Material ist irgendwo verschwunden, vielleicht geschreddert, halt nicht mehr da. Und in dem Fall schon. Bistum Eichstätt lässt diesen Täter dann auch deswegen so gründlich aufarbeiten, weil es sich eben um einen Präzedenzfall handelt, an dem wir ganz viel sehen, wie diese Strukturen funktioniert haben. Und das sagt uns ja auch der Bischof selber, den wir dazu bewogen haben, mit uns ein Interview zu führen.
Ich würde auf alle Fälle sagen, das hat einen kriminellen Anstrich, und einem Täter zur Flucht zu verhelfen, das schreibt schon Bände.
Das sagt der Bischof von Eichstätt, Gregor Maria Hanke. Die Kirche hat sich ja also sehr gut um den mutmaßlichen Täter gekümmert. Was ist denn eigentlich mit den Opfern? Habt ihr da auch recherchiert? Wie geht es denen?
Wir kennen eine Dame, eine ältere Dame, die aber total im Hintergrund bleiben möchte. Sie will kein Interview geben, sie ist traumatisiert. Sie will auch nicht an die Öffentlichkeit gehen, einfach weil sie Angst hat. In diesem Dorf, wo der eingesetzt war, ist der ja immer noch sehr beliebt. Also die hält sich so bis heute, genau. Aber sie hat uns versorgt mit Informationen, mit Unterlagen, mit Dokumenten. Das Foto ist von ihr, über das wir gesprochen haben. Und die hat uns eben ihre persönliche Geschichte, Missbrauchsgeschichte durch den Pfarrer erzählt. Also was da sozusagen vorgefallen ist, dass der da auch ihren Schlüpfer gelangt hat oder sie betastet hat, Zungenküsse und sowas, was wir ja auch schon ein bisschen kennen aus dem Haftbefehl.
Ja, und was hat das mit ihr gemacht? Also was hat sie davongetragen?
Ich glaube, sie ist total schockiert, dass eine Institution, an die sie ja geglaubt hat, sie war ja katholisch, dass das da so abläuft. Kriminelle Energie, haben wir von Peter Grimm gehört. Wie kann das sein? Und sie selber ist bis heute schwer traumatisiert. Bis heute. Sie sagt, sie muss weinen. Sie kann sich das nicht anschauen. Also sie hat heute angerufen. Vorhin auf meinem Handy hat sie angerufen. Da hat gesagt, Frau Knetsch, ich habe jetzt Ihren Bericht gesehen und ich bin jetzt mit mir im Reinen. Ich bin so froh, dass Sie das nach außen bringen. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das machen, dass Sie das veröffentlicht haben.
Weil sie dadurch eine Form von Gerechtigkeit erfährt.
Genau.
Also das eine ist ja, dass diese Frau offenbar traumatisiert ist und bis heute, also ihr ganzes Leben lang, unter diesen sexuellen Übergriffen gelitten hat und leidet. Das andere ist ja, was es mit ihr macht, zu sehen, dass das so nicht aufgearbeitet wird. Was würde denn helfen, dass das anders wird?
Es müsste sich ändern, dass die Bistümer aufarbeiten, dass sie alles auf den Tisch legen, dass sie dazu stehen, es war schlimm, was wir gemacht haben, und das auch so benennen. Wir haben falsch gehandelt. Sie haben den Täterschutz betrieben, ohne auf die Opfer zu achten. Und wir wollen jetzt diese Dokumente nach außen bringen, um zu zeigen, wir machen da mit, wir arbeiten auf. Wir verstecken nicht weiter die Täter. Das ist sehr wichtig für die Opfer. Weil wenn die weiter versteckt werden, Akten werden nicht herausgegeben, Datenschutz, Fristen. Unsere sind ja schon gestorben, die Fälle, die wir aufgearbeitet haben. Aber trotzdem erleben wir immer wieder, Persönlichkeitsschutz ist wichtiger als Aufarbeitung. In dem Fall Eichstätt durften wir die Akten einsehen. Aber das ist eine ganz große Ausnahme. Sonst darf man solche Dokumente eben nicht sehen. Und man muss dann immer über die Pressestelle gehen, in den anderen Fällen fragen. Dann schaut dort der Archivar nach und erteilt einem immer nur minimal die Auskunft, auch nur das, was man gefragt hat, und kein Deut mehr. Also man kriegt das wirklich scheibchenweise geliefert und nur, indem man da halt fragt. Man muss da anfragen. Von sich aus, jetzt gibt es einige Aufarbeitungskommissionen, das machen jetzt mehrere Bistümer, und da habe ich die große Hoffnung, dass sie das eben wirklich auch offenlegen, dass sie auch darauf gucken, wie wurde vertuscht, wurden vielleicht auch speziell unsere Kandidaten, wurden da welche im Ausland versetzt und was sind die Hintergründe? Ich glaube, für die Opfer wäre das sehr wichtig.
Dass die katholische Kirche eben nicht gut mit den Behörden zusammenarbeitet, dass sie versucht, Täter zu schützen, dass da auch vertuscht wird. Diese Vorwürfe gibt es immer wieder. Eure Recherche hat jetzt nochmal ganz genau gezeigt, in welchem Ausmaß und wie das teilweise organisiert wurde. Wir sprechen jetzt in der Vergangenheitsform, weil diese Fälle in der Vergangenheit liegen. Und doch scheint da ja eine Systematik hinterzulegen. Ist das überhaupt heute anders als in der Vergangenheit?
Wir haben ja verschiedene Bistümer angefragt und die meldeten uns noch Fälle aus Ende der 90er Jahre. Da wurde ein Priester zum Beispiel nach Osteuropa versetzt. Wie das jetzt bei den aktuell Lebenden ist, weiß ich nicht. Die sind noch stärker. Wir sprachen ja über den Persönlichkeitsschutz. In der Auswertung von Bettina Jansen, die Akten der Deutschen Bischofskonferenz, kommen einige Priester vor, die noch leben. Und das ist so stark anonymisiert, da kann man eigentlich gar nichts mehr rauslesen. Ich kann es nicht beurteilen, ob das heute noch vorkommen könnte. Ich hoffe es nicht. Die Kirchen betonen ja immer wieder, dass sie Präventionskonzepte haben, dieses und jenes. Ich kann es aber auch nicht ausschließen, weil mir da keine Unterlagen vorliegen und keine Auswertung. Das ist jetzt Aufgabe der Bistümer, sozusagen in ihren Bistumsarchiven genauestens nachzuschauen und das dann auch öffentlich zu machen. Was ich festgestellt habe in meinen Recherchen, es bewegt sich eigentlich immer nur etwas von Seiten der Bistümer, wenn wir Journalisten darüber berichten. Also wir müssen diese Öffentlichkeit schaffen, immer wieder nachfragen, auch lästig sein, weil von sich aus würden sie es vielleicht sonst nicht tun. Oder es kommt irgendeine Studie raus und die verschwindet dann auf einer Homepage, Seite 13 oder so, ganz weit hinten und niemand nimmt die zur Kenntnis. Das hilft ja nicht. Wir müssen ja schon diese Fälle in die Öffentlichkeit bringen, damit wir wissen, was da wirklich passiert ist.
Gabriele, vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast.
Sehr gerne.
Gabriele Knitsch und ihr Team haben für Report München einen weiteren Fall nachverfolgen können, in dem es persönliche Tagebuchaufzeichnungen über die Taten gibt. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes dieser Folge. Folgenautor ist Stefan Beuting. Mitgearbeitet hat Sebastian Schwarzenböck. Produktion Viktor Weresch, Christiane Gehäuser-Kamp, Fabian Zweck und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns. Tschüss.